Ja, einen wunderschönen guten Tag da draußen. Hier ist das Politopia-Magazin auf eurem Lieblingsradiosender Radio X 91.8 MHz. Ihr seid hier immer mittwochs 16 bis 17 Uhr und auch heute Kurt-Schumacher Straße 10. Wir haben den 23. September 23 und es gibt hier eine riesengroße Börse vom Netzwerk Frankfurt für gemeinschaftliches Wohnen und hier stellen sich heute einige Wohnprojekte vor. 13 Zimmer, offene Küche, 5 Bäder plus Baumhaus. Wir sind hier auf der Infobörse und jetzt habe ich zwei Bewohnerinnen aus einem bestehenden Wohnprojekt, das heißt DAB, Daheim am Berg. Wer seid ihr und wie lange lebt ihr schon in diesem Projekt?
Ja, ich bin die Christiane. Ich bin 1995, das war aber im Dezember, hier eingezogen, dass nicht nur dieses Haus, auch das ganze Viertel neu bewohnt worden ist, weil es damals von den Amerikanern abgegeben wurde. Und wir da in einen Projektcharakter kamen, ein Haus neu zu belegen.
Hallo, ich bin Petra. Ich wohne jetzt hier, ich glaube, lasst mich lügen, 12 Jahre. Es ist nicht das erste Projekt, in dem ich wohne. Ich kenne dieses Projekt allerdings schon sehr lange. Habe unter anderem auch mal in einem jetzt gekauften Projekt, ursprünglich besetzten Projekt in Frankfurt gewohnt. Danach in einem ganz besetzten Gelände. Dann eher in einem Gartenprojekt, in einem Projekt in Spanien und dann auch tatsächlich hier.
Also ihr seid ja tatsächlich eine sehr erfahrene Wohnprojektlerinnen, sage ich jetzt mal. Warum lebt ihr in Wohnprojekten?
Bevor ich hier einzog, das ist ja nun schon mehr als die Hälfte meines Lebens, die ich hier verbringe, habe ich in verschiedensten Wohnformen, aber immer kollektiv gelebt, nachdem ich aus dem Elternhaus auszog. Teilweise in besetzten Häusern, teilweise, also eigentlich dann in sehr oft in Mietverhältnissen. Aber es war oft so, Gemeinschaft war das Thema. Wir haben Kassen geteilt. Also ich habe diverse Formen ausprobiert und hatte dann hier die Möglichkeit, in einem großen Projekt eine eigene Wohnung zu beziehen. Und das hat also mich damals auch sehr angezogen, dass man die Gemeinschaft als Großes organisieren konnte, aber sich dennoch auch sehr persönlich zurückziehen konnte in die eigene Wohnung. Damals hatten wir trotzdem noch eine WG.
Und was macht so das Wohnprojekt Leben aus für dich?
Damals war da mehr Lebendigkeit, denn in meinem jetzigen Zustand spielt natürlich das Arbeitsleben auch eine große Rolle, die viel Zeit von mir nimmt. Also mit einem Vollzeitjob in dem Sinn ist man die meiste Zeit des Tages ja beschäftigt, also mit meiner Profession. Aber dennoch liebe ich es, zu Hause auch gemeinsam tätig zu sein. Ich finde, wir haben einen wunderbaren Garten, wir haben auch Gemeinschaftsräume, die wir mit Leben füllen können. Und es ist aber tatsächlich doch auch ein bisschen davon abhängig, wie viel Energie man dann auch noch dafür die anderen mitbringen kann.
Ja, das war immer eine Entscheidung, dass ich gerne mit mehreren zusammen wohne. Im besten Fall gibt es dann auch sowas, dass man sich, was weiß ich, Waschmaschinen teilt, die Autos teilt, auch Kinderbetreuung irgendwie flächig aufstellen kann, was vielleicht jetzt dann in die Altersbetreuung irgendwann auch kommt. Ja. Tatsächlich hat sich das jetzt auch nochmal in der Corona-Zeit sehr bewahrheitet. Ich meine, jetzt ist schon ein paar Mal gefallen, hier ist ein spezielles Wohnprojekt, hier sind alle Wohnungen sind vermietet an einen externen Eigentümer, obwohl hier alle in einzelnen Wohnungen leben, also jetzt nicht irgendwie große Gemeinschaftswohnungen vorhanden sind, das hängt mit der Art der Häuser hier zusammen, hat sich bei Corona einfach nochmal gezeigt, was eine intakte Gemeinschaft auch macht. Das heißt, wenn jemand krank war, wurde eingekauft, es wurde sich darum gekümmert. Man hatte irgendwie doch die Möglichkeit, sich über Entfernung im Garten zu treffen. Also sprich, den Faktor Isolation, den hat es jetzt hier bei uns eigentlich so nicht gegeben. Auch für die Kinder nicht, ne? Die nicht in die Schule gegangen sind, hatten dann hier auch im direkten Umfeld verschiedene Ansprechpartner. Das war eigentlich schon immer auch eine Entscheidung. Also entweder als junge Mutter oder jetzt dann doch als Oma mittlerweile genieße ich das sehr oder finde es eigentlich auch zukunftsträchtig, ja, sich aufeinander zu beziehen und auch vom Alltag was mitzubekommen, der ja nicht immer einfach ist. So gibt es dann doch, wenn in der Nachbarschaft sowas wie eine Gemeinschaft ist, so ein, wie sagt man, ein Reposo, ein Erholungsraum, der direkt vor der Haustür ist.
Ihr seid tatsächlich erfahrene Wohnprojektlerinnen oder Menschen, die sehr oft in verschiedenen Arten, verschiedenen Formen von Gemeinschaften auch gewählt habt, bewusst. Habt ihr das Gefühl, dass sich eure Persönlichkeit auch verändert hat, dass auch euer Leben sich darauf irgendwie gerichtet hat? Könnt ihr da jetzt aus eurer Erfahrung nochmal ein bisschen, was das Besondere ist an diesem Gemeinschaftswohnen? Nicht nur sozial, Kinderbetreuung, vielleicht auch eine persönliche Entwicklung?
Also ich kann das unbedingt sagen, dass das Leben der anderen Bewohner auch mein Leben inspiriert hat. Oder ich auch durch das, wenn man mitgekriegt hat, dass jemand Unterstützung braucht und man sich dann gemeinsam Lösungen überlegt. Also das hat auf jeden Fall auch mein eigenes Leben verändert und auch mich selbst im Denken vor allen Dingen auch ganz offen gemacht für alles Mögliche. Und ich habe auch das Motto, das wir hier haben, Leben in Vielfalt ist quasi der Name unseres Wohnprojekts, LIV. Hat für mich schon sehr früh auch bedeutet, dass Menschen mit einer ganz anderen Lebensperspektive ihr Leben machen und ich mich dafür interessiert habe oder auch immer erstmal mit offenen Armen dem gestellt habe, so, ne?
LIV, also wir sind daheim am Berg. Kannst du noch mal LIV kurz erklären?
Ach so, weil daheim am Berg ist ja die Fusion zweier Wohnprojekte, nämlich LIV auf der einen Seite des Gartens mit der Adresse Bremecker Weg und Provo Kulta mit auf der anderen, also das andere Haus in gleicher Größe am Ulmenrück. Und wir beide bilden gemeinsam das DAB daheim am Berg, den Verein.
Das ist eine witzige Frage, weil ja, das hat mit Sicherheit beeinflusst. Allein, dass man sich immer wieder in Plena trifft, dass das gemeinschaftlich irgendwie Absprachen getroffen werden müssen, ist man ja doch auf jeden Fall, wie soll man sagen, demokratischen oder wie auch immer Abstimmungsprozessen gegenübergestellt. Und das heißt natürlich auch, dass es verschiedene Meinungen zu bestimmten Themen auch gibt und es sehr inspirierend ist, da die verschiedenen Aspekte auch manchmal, auch wenn es langsam ist, was durchaus für mancher eins auch, wie sagt man, erschwerend wirken kann, sind es doch wichtige Prozesse, die letztendlich, wenn sie gut geführt sind, auch gemeinschaftstragend sind. Und das auch auszuhalten, das ist auf jeden Fall ein Lernprozess, den ich viel aus den Projekten gezogen habe. Also was hat das noch verändert? Also ich fand es sehr schön oder finde es jetzt sehr, sehr schön hier auf dem Infotag, ich weiß gar nicht, der wievielte das jetzt nun ist vom Netzwerk, als wir quasi begonnen haben, gemeinschaftliches Wohnen zu führen, gab es solche Netzwerke noch gar nicht. Und es war eigentlich eher so was Besonderes, in einem Projekt zu wohnen. Auch wenn ich denke, dass es immer noch eine Nische ist, gibt es immer, trotz alledem, immer mehr von Stadtentwicklungsseite, auch in verschiedenen Städten, auch in Deutschland, anscheinendes Interesse, das auch zu fördern, weil es nämlich am Ende genau diese soziale Komponente, die überall schwer zu kriegen ist, wenn es nicht in der Familie ist, der Isolation des Kapitalismus entgegenwirkt.
Du hast eben gerade demokratische Prozesse angesprochen. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist denn Demokratie dann zeitaufwendig? Wie könnt ihr euch das jetzt in so einer Zeit vorstellen, wo vielleicht das Leben ein bisschen schneller geht, wie vielleicht vor 30 oder 70 Jahren?
Zeitaufwendig ist es in dem Sinn, dass die Leute vielleicht auch durch Corona zurückgetrieben in ihre kleineren Verhältnisse viel Motivation brauchen und Ermunterung, um sich Zeit zu nehmen, rauszugehen. Und Demokratie braucht Zeit. Du brauchst auch, um dir eine Meinung zu bilden, musst du dir auch erstmal Informationen beischaffen oder der Vorgang, überhaupt deine Meinung zu bilden, ist zeitaufwendig. Und ja, dann zusammenzukommen, das braucht einen organisierten Rahmen und es braucht Leute, die das stellen.
Demokratie ist zeitaufwendig, definitiv. Es ist zeitaufwendig. Es ist kein schneller Motor. Also ich sage mal, irgendwie, wenn es darum geht, dass einer allein die Entscheidung trifft und die anderen müssen mitgaloppieren, geht schneller. Das ist halt die Frage, wie man das möchte.
Was könntet ihr denn jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wenn die jetzt Interesse hätten an einem Wohnprojekt? Gibt es Tipps, Ratschläge?
Be open.
Ja, sei neugierig, bleibe du selbst und geh los.
Hab keine Angst vor deinem Spiegel.
Ja, starke Worte. Vielen lieben Dank den Damen, liebe Grüße zum DAP und auf bald.
Tschüss.
Tschüss.
Ein Wohnprojekt oder Beteiligte eines Wohnprojektes hier bei mir sitzen. Welches Projekt seid ihr? Stell dich bitte kurz vor und freuen uns, dass die Zuhörerinnen erstmal ein paar Wohnprojekte hier kennenlernen.
Ja, ich bin Andreas. Ich wohne in dem Wohnprojekt Anders Leben, Anders Wohnen in Bergen-Enkheim, also genauer gesagt in Enkheim. Ich wohne seit über 20 Jahren in diesem Wohnprojekt und wir sind ein Mietprojekt. Das heißt, wir sind irgendwann mal haben überlegt, wie wollen wir gemeinsam wohnen. Das heißt, ich persönlich nicht, aber meine Mitbewohner oder die Gründer dieses Projekts haben sich überlegt, wie wollen sie dann später mal gemeinsam wohnen oder eher auch im Alter gemeinsam wohnen. Und sind zu dem Schluss gekommen, dass sie das als generationenübergreifendes Wohnprojekt irgendwie sich was überlegen wollen, um gemeinsam irgendwie ihren Alltag zu leben oder ja, in irgendeiner Gemeinschaft zu leben. Die sind dann auf eine Wohnungsbaugesellschaft zugegangen, im Prinzip in dem Fall die Nassauische Heimstätte, und haben sich dann mit denen geeinigt, dass die Nassauische Heimstätte ein Haus baut, in dem wir einziehen können. Und ich bin dann seit dem Einzug im Prinzip bei diesem Projekt dabei. Das war 2002, ist dieses Haus fertiggestellt worden und da bin ich dann halt in dem Jahr eingezogen.
Du bist schon bei dem Alltag, vielleicht kurz vorab, was bedeutet das Alltag für ein Wohnprojekt? Wie kann man sich das vorstellen? Wie seid ihr konstruiert?
Wir haben 8 Wohnungen. Wir wohnen halt ganz normal, erstmal wie in so einem Mietshaus, würde ich sagen. Es gibt verschiedene Wohnungen. Manche Leute wohnen allein in einer Wohnung, manche Leute wohnen mit einer Familie dort, manche Leute wohnen zu zweit dort in einer Wohnung. Wir haben im Prinzip eine gemeinsame Aufgabe. Das ist, wir haben einen Gemeinschaftsraum, den wir mietfrei zur Verfügung gestellt bekommen haben. Wir müssen die Nebenkosten dann selber tragen und wir haben einen Nutzungsvertrag mit der Nassauischen Heimstätte über diesen Gemeinschaftsraum und den vermieten wir halt, ja, auch an die Nachbarn, wenn die Geburtstagsfeier stattfindet oder wenn Familienfeiern stattfinden oder ein Yogakurs stattfinden soll, irgendwo jemand eine Idee hat aus der Nachbarschaft, dann kann der diesen Raum nutzen oder mieten und wir übernehmen dann die Organisation des Raumes im Prinzip,
ja. Ja, ich wollte was zu dem generationsübergreifenden Modell sagen. Wir wohnen seit 20 Jahren da. Wir sind nicht mehr generationsübergreifend. Wir sind alle älter geworden. Die Jungen, die Kinder, fast alle aus dem Haus raus. Also deshalb ist es nicht mehr ganz so mehr Generationenhaus. Aber das ist ein natürlicher Prozess. Wir werden alle älter und die Älteren gehen nicht raus oder sterben. Eine Frau ist auch schon gestorben. Es ist nicht mehr vollblütig generationsübergreifend. Das hat einfach die Jahre mit sich gebracht. Mein Name ist Jul.
Du hast es jetzt auch schon mal angesprochen, dieses generationsübergreifend. Interessant finde ich, dass sehr viel ältere Menschen auch hierher kommen und auch Anschluss finden möchten. Ich weiß es jetzt aus anderen Wohnprojekten, es ist sehr schwierig, weil natürlich Wohnprojekte sind ja auch sich beteiligen. Wie geht ihr damit um jetzt und ganz besonders jetzt in dieser Form generationsübergreifend oder schon auch ins Älterwerden gehen?
Also wir haben uns am Anfang darüber unterhalten, wie machen wir das, wenn jemand älter wird und auch vielleicht pflegebedürftig wird oder so. Also das ist in unserem Fall so gesagt, das muss irgendwie freiwillig, organisch sich ergeben. Ja, wir haben keine Verpflichtung, dass wir uns gegenseitig helfen oder unterstützen. Das haben wir explizit so gemacht. Wenn, dann entsteht das aus den alltäglichen Situationen. Und ich glaube, aber bei uns gibt es schon so ein Verantwortungsgefühl, dass man nacheinander guckt oder man nachfragt, wie es einem geht. Oder wenn einer was ein gesundheitliches Problem hat, dass man den dann da auch unterstützt.
Ja. Ja, ausgeschlossen ist nur, wo die Hilfe notwendigerweise professionell sein muss. Ansonsten helfen wir uns natürlich, wenn es einem schlechter geht oder irgendwas ist. Aber wenn so ein Fall eintritt, das haben wir von Anfang an gesagt, das ist bei uns nicht möglich, weil dann ist die professionelle Hilfe nötig und dann muss man von außen kommen.
Wie ist das denn eigentlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Was war der Grund, dass ihr in ein Wohnprojekt eingezogen seid?
Kann ich was zu sagen. Also ich habe alleine in einem Mietshaus im Gallus gewohnt. Ich hatte eine gute Hausgemeinschaft dort. Das war eigentlich, also die Leute waren alle nett und ich habe mich gut mit denen verstanden. Aber ich habe doch, wenn ich heimkam von der Arbeit oder so, und ich hatte so, also erzähle es immer so, ich habe früher so Schicht gearbeitet, und wenn ich dann von der Spätschicht heimkam und in meine Wohnung gegangen bin, da habe ich mich schon auch sehr einsam gefühlt. Und das war eigentlich der Grund, warum ich auf der Suche war, irgendwie was zu verändern. Und habe den Kontakt dazu den Leuten gekriegt von Anders Leben, Anders Wohnen. Und habe mich dann da entschieden, dort einzuziehen, beziehungsweise die haben mich dann auch aufgenommen. Das war schon auch eine Veränderung nochmal meiner Situation, auch wenn ich jetzt nicht jeden Tag mit den Leuten da irgendwas zusammen gemacht habe. Aber es gab Optionen, die ich dort hatte, die ich halt vorher nicht hatte. Und also dieses Einsamkeitsgefühl in der Form, wie ich das vorher erlebt habe, das hatte ich dann nicht mehr. Also es gibt auch Leute bei uns im Haus, die schildern das anders, aber für mich war das eindeutig so.
Das ist für mich anders. Ich komme aus der Hausbesetzerbewegung der 1970er Jahre. Und seitdem habe ich immer in Gruppen gewohnt, hatte aber kein großes Projekt oder so. Ich habe dann auch mal alleine gewohnt oder so, und dann hat sich das ergeben, dass die auch jemand gesucht haben vor mehr als 20 Jahren, also vor 22 Jahren im Grunde genommen. Dann habe ich gesagt, das kann ich ja mal probieren. Ich habe ja nicht viel Geld oder so, ne? Sondern ich zahle nur meine Miete, habe einen Mietvertrag, da kann ich auch wieder aussteigen, aber ich bin nicht ausgestiegen, weil es okay war.
Wenn ihr jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen Tipp geben würdet, was für euch das Wohnprojekt bedeutet und was sie in Zukunft vielleicht, wenn sie Interesse haben, an einem Wohnprojekt tun können.
Also es ist ganz klar, ich würde ganz klar sagen, ja, wir sind 10 Erwachsene und 8 Kinder gewesen und so weiter. Die Kinder sind jetzt weg oder so. Aber diese Wohneinheit ist zu klein, ja. Es gibt wenig Kontakte untereinander, also es gibt ganz verschiedene Sachen, ne? Aber wenn man zum Beispiel zwischen 20 und 25 erwachsen wäre, dann würde man vielleicht auch eher jemand finden, der auf der gleichen Wellenlänge, ja, mal ein Kino gehen oder sonst was machen oder sich näher kommt. Aber das ist bei 10 Erwachsenen nicht so ohne weiteres möglich. Also macht es nicht zu klein. Macht es aber auch nicht zu groß, weil dann wird es unübersichtlich. Also die ideale Größe wäre zwischen 20 und 25 Erwachsene. Kinder ist dann nochmal eine andere Sache. Das zählt auch, ja.
Und ich würde sagen, und das macht sich halt bei uns auch bemerkbar, weil wir haben eine unterschiedliche Bewohnerstruktur, wo ja Leute unterschiedlichen Alltag ja leben. Ja. Es gibt Leute, die sind berufstätig, es gibt Leute, die sind im Ruhestand. Es gibt Leute mit Kindern, Leute ohne Kinder, und das ist zwar schön, diese Mischung, aber es führt halt natürlich dazu, bei einem kleinen Projekt, dass dann diese verschiedenen Gruppen keinen haben, an dem sie andocken können vielleicht, ja. Das wächst natürlich auch, ist natürlich auch unterschiedlich. Es gibt Leute, die haben dann Kontakt in die Nachbarschaft mehr noch, die von anderen Wohnungen, die drumherum sind oder so. Aber prinzipiell ist da, gebe ich dem Juhl völlig recht, das ist eigentlich, wäre eigentlich besser, wenn das Projekt größer wäre. Ja, und wir sind, natürlich verändert sich ja in so einem Wohnprojekt auch ständig was, ziehen Leute aus oder ziehen um innerhalb des Projekts, und wir haben im Moment eine Situation, dass eine Frau ausgezogen ist und dadurch verändert sich so eine familiäre Situation bei uns, und es kann sein, dass wir im nächsten Jahr eine Wohnung freikriegen und es frei wird. Und es wird eine Familienwohnung sein. Und deshalb, wenn Leute mit Kindern da Interesse haben oder mit mehreren Leuten Interesse haben, da eine größere Wohnung zu beziehen, können die mal bei uns nachfragen, ob da wieder der Stand ist.
Ja. Habt ihr eine Webseite? Kann man euch irgendwo erreichen oder sehen?
Wir sind über die Netzwerkseite, kann man den Kontakt zu uns sehen, also wo man sich dann dran hinwenden kann. Und dann guckt einfach auf die Webseite vom Netzwerk für gemeinschaftliches Wohnen. Und da ist eine Verlinkung auf Anders Leben, Anders Wohnen. Und da kann man sehen, was für eine E-Mail-Adresse wir haben und Kontaktnummern und so.
Wir haben keine eigene Webseite, weil wir das irgendwie nicht schaffen. Jedenfalls die Person, die das machen wollte, kriegt das im Moment nicht hin, weil viel mit den Kindern zu tun hat. Also, aber über das Netzwerk kann man uns erreichen.
Ja, vielen lieben Dank für eure Worte und eure große Erfahrung, die wir jetzt hier hören durften. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg und weiterhin ein gutes Miteinanderleben.
Ja, danke schön.
Ja, vielen Dank, das hoffe ich auch. Ich bin jetzt über 80, also einen schönen Lebensabend. Okay.
Danke, bis dahin. Tschüss.
Ja. Ja, ich habe zwei weitere Mitglieder dieser Infobörse für gemeinschaftliches Wohnen. Stellt ihr euch bitte kurz mal vor.
Mein Name ist Günter Aulenbach und ich wohne jetzt seit 9 Monaten in dem Wohnprojekt in der Driftstraße 34 in der Wohngeno.
Mein Name ist Robert Pick, ich bin 66, Rentner. Ich bin seit 6 Jahren in der Wohngeno, also als es bereits geplant wurde, habe ich den Kontakt gesucht, weil mir klar war, dass ich im Alter eben halt eine entsprechende Wohnform halt haben möchte. Dann wohne ich jetzt erst seit 1 Monat in der Wohnanlage und bin richtig glücklich.
Warum habt ihr euch entschlossen, in einer Wohngemeinschaft oder in einem Wohnprojekt zu leben?
In einem Mehrfamilienhaus vor sich hin zu gammeln, ist, glaube ich, jetzt nicht so der Sinn des Lebens dann. Und der soziale Kontakt und das soziale Miteinander macht ja eigentlich das Leben ganz wesentlich aus. Und ich habe in der Verwandtschaft und Bekanntschaft gerade gesehen, wie eben halt das Alter dann dazu führte, dass man in Seniorenwohnheime und dergleichen verschwand. Und das ist eine absolut gruselige Perspektive. Und das Wunderschöne in dieser Wohnanlage ist dieses Mehrgenerationenwohnen. Da tollen also am Wochenende und nach Feierabend immer 40 Kinder durch den Hof. Und da ist man wirklich mitten im Leben drin.
Ja, ich kann dem einfach auch nur zustimmen. Ich habe eben auch vorher so in Anführungszeichen normal zur Miete gewohnt. Außer einem Hallo auf der Treppe oder wie geht's oder sonst was, ist da in der Regel nicht viel gelaufen. Ich wollte einfach auch den Kontakt haben oder den Austausch und ich muss mir nicht einen großen Werkzeugkasten kaufen, ja, wie 5 andere auch, sondern da kann man untereinander sich die Sachen einfach ausleihen. Und das Ganze ist dann auch ein bisschen nachhaltiger, weil eben nicht jeder eine Bohrmaschine braucht und nicht jeder das Werkzeug XY, so dass man sich die Sachen auch bestimmt teilen kann oder auch wenn man irgendwas nicht braucht, dann kann man in die Runde fragen, kann das jemand gebrauchen? Und wenn es dann gar niemand gebrauchen kann, dann gibt es bei uns vorm Haus ein Regal, da werden dann die Sachen reingestellt, die zu verschenken sind.
Interessant finde ich schon mal, es sind ein paar Handwerker hier. Kann man sich auch vorstellen, dass in eurem Wohnprojekt es auch eine Werkstatt gibt oder eine Fahrradwerkstatt oder Waschräume? Wie seid ihr denn organisiert in dem Haus und wie viele Menschen leben da?
Das sind, glaube ich, etwas über 50 Wohnungen, bestimmt über 100 Leute, von denen, wie gesagt, 40 Kinder sind dann. Es gibt Gemeinschaftseinrichtungen, vor allen Dingen den Gemeinschaftsraum. Wir haben jetzt auch eine Möglichkeit gefunden, eine Gästewohnung zur Verfügung zu stellen, weil man ja schließlich, wenn dann die Verwandtschaft kommt, die Kinder und die Enkel, die nicht in der eigenen Kleinwohnung unterbringen muss, sondern dafür dann halt eine entsprechende Gästewohnung zur Verfügung steht. Wir sind jetzt auch dabei, Werkräume einzurichten mit einer Schreinerwerkstatt, vielleicht auch Nähwerkstatt, Mahlraum und dergleichen. Das ist aber alles noch etwas im Fluss dann. Das ist noch viel Arbeit und das ist sinnvolle Arbeit und sich an dieser Arbeit zu beteiligen, macht einen Riesenspaß.
Also ihr seid ja kein Mietwohnprojekt. Wie seid ihr organisiert oder was für eine Art von Wohnprojekt ist das?
Das ist eine klassische Genossenschaft. Man muss also, um Mitglied in der Genossenschaft zu werden, muss man 3 Anteile erwerben. A 500 Euro ist gleich 1.500 und damit ist man Mitglied in der Genossenschaft. Man kann da auch Mitglied werden, auch wenn man nicht da wohnt, indem man die Genossenschaft an sich oder die Idee eben mit unterstützt. Das kann jeder tun, in Anführungszeichen. Also wenn man einzieht, Wohnraum dann nutzt, dann wird gefordert, dass man einen gewissen Kredit zur Verfügung stellt, weil nämlich diese Genossenschaft eine junge Genossenschaft ist und noch nicht so viel Eigenkapital selbst erwirtschaftet hat, sodass also aktuell ein gewisser Anteil an Eigenkapital von über den Genossenschaftsanteile hinaus zur Verfügung gestellt werden muss. Das ist ein Kredit, den man dann auch wiederbekommt, wenn man ausziehen sollte, aber das ist im Moment so erforderlich.
Also ich habe ja jetzt gehört, generationsübergreifend sind Kinder, sind Erwachsene, Ältere. Gibt es Pläne? Wie kommt ihr zusammen? Wie regelt ihr? Also soweit ich weiß, ist das Wohnprojekt betrifft gerade auch noch mal so in den letzten Bauphasen. Und da ist ja auch noch einiges zu tun. Wie organisiert ihr euch in diesem Fall?
Es gibt eine ganze Menge von Arbeitsgruppen, die halt die unterschiedlichen Aufgaben dann übernehmen, Hausmeistergruppe, Grüngruppe und so weiter und so fort. Und das versucht man dann halt auf möglichst viele Schultern zu verteilen. Es gibt regelmäßige Pläne, wo das abgestimmt wird. Diese Organisationsformen laufen noch nicht ganz rund, aber das liegt in der Natur der Sache. Es sind auch häufiger dann halt Wechsel und da muss man dann sehen, dass man halt dann neue Konstellationen findet. Aber im Prinzip ist es alles auf Selbstverwaltung basierend, was natürlich auch dazu beitragen soll, die Nebenkosten, die sich ja normalerweise mittlerweile als zweite Miete etabliert haben, so gering als möglich zu halten. Im Prinzip ist es so, wenn man auf den Gang hinaustritt, braucht man vielleicht eine halbe Stunde für 10 Meter, weil dann eben gleich der Nächste aus der Haustür rauskommt und man einen Plausch hält und sich über dieses und jenes austauscht, sodass die Kommunikation da sehr dicht ist.
Ja. Darüber hinaus gibt es eben auch Treffen von diesen kleineren Arbeitsgruppen oder Besprechungen, sage ich mal, wenn also irgendwas ansteht und irgendwas geplant werden soll. Oder auch relativ spontan wird dann gesagt, okay, wer kann nächstes Wochenende mithelfen, den Vorgarten zu bepflanzen zum Beispiel. Und das läuft dann per Hausfunk und unkompliziert. Und in aller Regel finden sich also dann auch genug Leute, die da mitmachen, um dann so ein Projekt, so ein Mini-Projekt, sage ich mal, wie den Vorgarten zu bepflanzen, dann auch umzusetzen geht.
Wenn ihr jetzt ein paar Tipps den Zuhörerinnen und Zuhörern geben wollen würdet, die auch in Wohnprojekte einsteigen wollen würden, was würdet ihr denen empfehlen?
Ganz einfach, man muss offen sein. Dann. Man muss wirklich bereit sein, mit vielen unterschiedlichen Charakteren halt zusammenzuleben und sich auszutauschen und eben halt das gemeinsame Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Das ist ganz wichtig.
Man muss das wollen, ja, dass man eben so einen gemeinschaftlichen Austausch hat. Wie soll ich sagen? Also das kommt einfach darauf an. Man kann das unterschiedlich intensiv leben. Man kann eben, wie ich schon sagte, die Bohrmaschine, die Tüte Mehl oder sonst irgendwie was austauschen. Man kann aber darüber hinaus auch noch ganz viel machen. Man kann sich treffen zum Pool spielen oder zu einem gemeinschaftlichen Kinoabend, Verabredung, wie auch immer, je nachdem, wie intensiv man das haben möchte. Ja. Und was halt ganz aktuell ist, diese Art des Wohnens ist neu verbunden mit Neubauten und alle wissen, was im Moment die Neubauten kosten, je nachdem, was es für eine Genossenschaft ist. In der Regel sind es neue, junge Genossenschaften, die, wie ich schon sagte, wenig Geld haben, so dass man im Moment, wenn man sowas machen möchte, in der Regel auch ein bisschen Geld zur Verfügung haben müsste, dass man dann der Genossenschaft zur Verfügung stellen kann. Das muss man wissen. Ja. Es gibt sicher andere ähnliche Formen, wie zum Beispiel vom Weißfrauenstift oder so, die bieten auch sowas an und da ist es dann von der Finanzierbarkeit her leichter. Aber nochmal, wie gesagt, solche Projekte mit auch gerade mit Mehrgenerationenhaus gibt es bei den traditionellen Genossenschaften so in der Form nicht. Aktuell ist es so, dass man ein bisschen Geld mitbringen muss.
Der einzige Tipp, den ich jetzt spontan äußern könnte, wäre nicht zu klein, sondern es sollte wirklich ein so 50 Wohnungen wie bei uns, vielleicht ein bisschen kleiner kann es sein, aber sodass wirklich die ganze Vielfalt der Gesellschaft sich dort abbildet und sich eben also unterschiedliche Gruppen auch bilden können und man nicht auf Gedeih und Verderb sozusagen in einer kleineren Gemeinschaft ist, sondern bei uns herrscht eine unglaubliche Vielfalt, die es jedem ermöglicht, sozusagen sich zu arrangieren und mit anderen zusammenzutun. Also man sollte nicht zu klein sein.
Ja, vielen lieben Dank für eure Worte und hier aus Betrifft. Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg. Alles Gute. Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke.
Ich sitze hier immer noch an der Infobörse für gemeinschaftliches Wohnen. Ich freue mich sehr, dass hier erstmal Birgit Kasper von Netzwerk Frankfurt für gemeinschaftliches Wohnen und Afra Höck, und zwar von der Landesberatungsstelle für gemeinschaftliches Wohnen in Hessen. Vielleicht erstmal zum Netzwerk Frankfurt. Das ist ja eigentlich ein Verein. Wie seid ihr strukturiert? Wie seid ihr überhaupt auf diese Idee gekommen, diese Wohnprojekte zu beraten, zu unterstützen, Netzwerk zu schaffen? Und was ist genau eure Arbeit?
Also das Netzwerk Frankfurt ist ein gemeinnütziger Verein und der entstand um 2005 herum. Zunächst mal im Prinzip als Selbsthilfeverein. Also es haben sich ein paar Frankfurter Initiativen und Projekte zusammengeschlossen, diesen Verein gegründet und zunächst ehrenamtlich das Thema bearbeitet, dass Menschen anders wohnen wollen als gewohnt, also dass man irgendwo Wohnung kauft oder mietet, sondern dass man als Hausgemeinschaft zusammen wohnt, Räume teilt, sich unterstützt und auch nicht renditeorientiert wohnen kann, gemeinnützig. Und zunächst lief das komplett ehrenamtlich, bis dann 2009 über eine Projektförderung der Stadt Frankfurt im Amt für Wohnungswesen eine Projektförderung es ermöglichte, dass eine hauptamtliche Stelle ausgeschrieben werden konnte vom ehrenamtlichen Vorstand. Und zu dem Zeitpunkt bin ich dann ins Spiel gekommen. Also ich bin von Haus aus Stadtplanerin, habe aber immer schon mit dem Thema gearbeitet. Und das war dann einfach die Gelegenheit, professionell in diesem Bereich zu arbeiten. Und das Netzwerk ist bis vor Corona auf über 100 Gruppen gewachsen. Also von 7 bis 10 auf dann 100. Corona hat natürlich Veränderungen auch gebracht. Und dieser Verein hat dann über diese Projektförderung der Stadt eine Koordinations- und Beratungsstelle aufgebaut für Frankfurt zunächst, die drei Ziele hat, nämlich Anlaufstelle zu sein für Interessierte. Also wer auch immer gemeinschaftlich wohnen drüber nachdenkt, wissen wir, wie das geht, kann über Veranstaltungen, Website, Infomaterial, Newsletter sich mit dem Thema vertraut machen. Also wir haben auch nicht den Anspruch, dass alle Menschen gemeinschaftlich wohnen müssen, aber wer das möchte und sich da informieren will, dafür ist das Netzwerk da. Die zweite Ebene ist, dass wir die Initiativen, also die Leute, die schon mal meinen, wir wollen jetzt mal zusammen uns auf den Weg machen, dass wir diese Gruppen unterstützen, indem sie über das Netzwerk sichtbar werden können, über einen Auftritt auf der Website oder dass sie im Newsletter mal ihre Veranstaltungen ankündigen oder wie hier bei der Infobörse einen Stand haben und ja, schauen können, ob sie noch Leute dazu gewinnen können oder sich bekannt machen, weil sie demnächst sich vielleicht auf ein Grundstück bewerben wollen. Und die dritte Ebene, die wir beim Netzwerk unterstützen, wir nennen das strategische Weiterentwicklung, bedeutet, die Rahmenbedingungen für gemeinschaftliche Wohnformen sind nicht selbstverständlich optimal, weil Wohnraum wird üblicherweise als Ware hergestellt durch die gewerbliche Wohnungswirtschaft. Und dass überhaupt Projektgruppen zum Zug kommen, ein Grundstück finden, beim Konzeptverfahren sich durchsetzen können und so weiter, das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir versuchen als Netzwerk dafür zu sorgen, die politischen Rahmenbedingungen dazu zu verbessern oder auch, was Thema sein kann, welche Förderprogramme gibt es, passt es überhaupt zu gemeinschaftlichen Wohnprojekten. Und das sind so diese vier Ebenen. Wir versuchen weiter, das Netzwerk hier zu stärken. Im Moment liegen wir bei ungefähr 90 Initiativen und Projekten, die Mitglied im Netzwerk sind. Und wir hoffen darauf, dass demnächst in Neubaugebieten oder auch bei einzelnen Liegenschaften wieder Chancen geschaffen werden, dass sich Gruppen bewerben können, um ihren Traum vom gemeinschaftlichen Wohnen umzusetzen oder eben auch die Kooperation mit Akteuren, wie hier, wir sitzen gerade gegenüber vom Stand vom St. Katharinen- und Weißfrauenstift, da wird es demnächst eine Ausschreibung geben, die wollen ein Mietprojekt machen. Das heißt, die werden das bauen und suchen dann eine Gruppe, die als Mietgemeinschaft, also die Wohnung mieten will, nicht selber bauen wollen, sondern als Mieterinnen dort gemeinsam einziehen wollen. Da sind wir jetzt ganz am Anfang und das ist dann so ein Punkt, wo das Netzwerk dann Infoveranstaltung macht in Kooperation mit dieser Stiftung und die Leute darüber informiert oder schon bestehende Gruppen und die dann schauen können, ob sie versuchen, sich da beim Konzeptverfahren zu bewerben. Das ist so die Frankfurter Ebene. Und der zweite Baustein neben der Frankfurter Koordinations- und Beratungsstelle ist jetzt seit 3 Jahren die Landesberatungsstelle.
Die Landesberatungsstelle für gemeinschaftliches Wohnen. Ich bin Afra Höck, ich bin Stadtgeografin, also habe geografische Stadtforschung studiert und arbeite zusammen mit Birgit Kaspar eben auf Landesebene. Das ist dem Netzwerk Frankfurt dadurch möglich, dass das Hessische Wirtschaftsministerium eben jetzt für 5 Jahre beschlossen hat, eine Koordinations- und Beratungsstelle für gemeinschaftliches Wohnen in Hessen einzurichten. Wir haben auch grob 3 Säulen, in denen wir tätig sind. Zum einen sind wir eben Anlaufstelle für Interessierte und Initiativen in Hessen, die gemeinschaftlich wohnen wollen. Die können wir nicht so intensiv beraten, wie wir es in Frankfurt tun, aber wir können immer wieder Impulse geben. Wir machen Veranstaltungen. Wie baut man eigentlich so eine Gruppe auf? Was gibt es eigentlich für Rechtsformen? Wie finanziert man eigentlich gemeinschaftlich eine Immobilie? Was kann man bei Architektur auch beachten? Also um so ein bisschen Grundlagen reinzugeben, Impulse reinzugeben. Was ist denn überhaupt möglich? In welche Richtung kann es gehen? Welche Unterschiede kann es geben? Wir sind aber auch, und das ist die zweite Säule, Anlaufstelle für Gebietskörperschaften, also für Landkreise, für Kommunen, die eben sich auf den Weg machen und sagen, wir wollen dieses Thema fördern. Und wie geht das denn eigentlich? Wie können wir denn überhaupt dieses Thema aufbauen? Wie können wir diese zivilgesellschaftliche Form der Wohnraumschaffung unterstützen? Und da sind wir als Beratungsstelle eben auch Anlaufstelle. Und als dritten ganz wichtigen Punkt sehen wir für uns als Landesberatungsstelle auch die Netzwerkarbeit im Bundesland. Also es gibt an ganz vielen Stellen schon Beratungsstellen, runde Tische, Stammtische, Menschen, die sich schon auf den Weg gemacht haben, die am Thema arbeiten, das sichtbar zu machen. Sichtbar zu machen, welche Fachleute auch in dem Bereich aktiv sind. Und da auch so ein Matching herzustellen zwischen den ganzen Aktivitäten, die vorhanden sind, um das eben nochmal so ein bisschen, nochmal eine Wirkung auch zu erzeugen und dieses Engagement nochmal zu stärken. Das ist Aufgabe von uns als Landesberatungsstelle. Denn unser Ziel ist es ja, dass sich ganz vielfältige Wohnprojekte landesweit gründen und entstehen. Und wir sehen auch, die Resonanz ist sehr, sehr groß. Also wir haben einfach wahnsinnig viel Nachfrage. Und da ist es ganz spannend zu gucken, wie können wir denn in den nächsten Jahren die Weichen auch so stellen, dass eben solche Projekte noch leichter und besser, schneller umsetzbar werden. Und wir sind da zum einen sowohl auch, geht es da um Städte, die ja ganz besondere Herausforderungen auch nochmal haben aufgrund dem hohen Druck, der eben auf Wohnungsmärkte liegt, haben auch den Blick auf ländliche Räume. Also wie können wir beispielsweise auch Bestandsgebäude in ländlichen Räumen, die leer stehen, mobilisieren, aber auf eine gemeinwohlorientierte Art? Also wie kann das auch mit Beteiligung der Zivilgesellschaft passieren, da eben auch Leerstände wieder zu beleben? Und das sind alles so Themen, die wir als Landesberatungsstelle bearbeiten und die, glaube ich, eine ganz spannende Ergänzung sind zu diesen ganzen Arbeit und dem Vorwissen, das in Frankfurt schon generiert wurde, durch diese sehr lange Zeit, die das Netzwerk Frankfurt jetzt eben besteht und die ganzen Erfahrungen, die dort gesammelt wurden.
Im Netzwerk Frankfurt, das sind ja jetzt schon einige Jahre, die Sie gestaltet haben, wo Sie auch Erfahrungen gesammelt haben. Was hat sich denn verändert, sage ich jetzt mal so, die letzten 10 Jahre? Wie hat sich Ihre Arbeit persönlich verändert?
Ganz persönlich, am Anfang war ich 2009 tatsächlich mit einer, ich sag's mal so, schlecht bezahlten halben Stelle alleine und noch mit einer 450-Euro-Kraft. Mittlerweile sind wir ein Team aus 8 Personen, weil zur Koordinations- und Beratungsstelle selbst ist mittlerweile auch die GIMA, Genossenschaftliche Immobilienagentur, gekommen. Das ist mittlerweile eine Ausgründung, aber eben auch mit der Landesberatungsstelle sind wir ein größeres Team. Das ist natürlich super, weil wir damit natürlich viel mehr schaffen können. Ansonsten hat sich verändert einerseits die Szene, also es gibt viel mehr Initiativen mittlerweile, weil es immer mehr gute Beispiele gibt. Also das ist ja immer auch eine Motivation, wenn es Projekte gibt und man schaut sich das an und denkt sich, ja, sowas würden wir auch gerne machen, hat es so einen Multiplikatoreneffekt. Also insofern gibt es deutlich mehr Gruppen als noch vor 10 Jahren. Und von den äußeren Rahmenbedingungen muss man sagen, vor 10 Jahren war es noch wirklich Glückssache, dass eine Gruppe überhaupt an ein Grundstück gekommen ist, weil immer alles zum höchsten Preis vergeben wurde. Da war es tatsächlich mal eine Gruppe in Fechenheim, die mal von einem Eigentümer angesprochen wurde, ob sie das nicht kaufen wollen. Das hat super funktioniert. Aber ansonsten so die Vergabe von Liegenschaften in der Vergangenheit immer nur zum höchsten Preis. Und da können die Gruppen nicht mithalten. Und da war es wirklich ein Meilenstein 2014, 15 rum, dass erste Liegenschaften in Frankfurt per Konzeptverfahren ausgeschrieben wurden. Das bedeutet, üblicherweise werden Liegenschaften immer zum höchsten Preis vermarktet. Also wer am meisten zahlt, kriegt's. Das bedeutet aber, dass das für die Kaufpreise von Wohnungen oder für Mieten bedeutet, nur wer am meisten zahlt, kriegt's. Ja, also es ist so eine Aufwärtsspirale. Deswegen auch, wir können noch so viel bauen, bauen, bauen. Es wird immer die Preise nach oben treiben, weil immer die höchsten Preise verlangt werden. Also man schaut immer, wer zahlt mir am meisten dafür? Und den Preis nehme ich dann, ja. Dann gibt es noch die Variante Vergabe von Liegenschaften per Windhundverfahren. Also wer am schnellsten ist, kriegt's. Oder Vergabe nach Gutsherrenart. Also das ist so, man schlägt montags die Zeitung auf und fragt sich, wie ist denn der Deal jetzt wieder zustande gekommen? Ja, das sind so teilweise auch so übliche Wege, wie wer auch wie an irgendwelche Erschließungsverträge kommt oder so. Also da gibt es halt so, sagen wir mal, etablierte Verfahren in anderen Städten. Ne? So. Genau, und einer der zentralen Punkte war dann, dass wir in Frankfurt gesagt haben, das kann doch wohl nicht so weitergehen, weil die Vergabe von Liegenschaften der Flaschenhals war. Und da war wirklich ein enormer Fortschritt, dass wir mittlerweile auch eine gute Vernetzung bundesweit hatten. Es gibt auch so Bundesvereinigungen für gemeinschaftliches Wohnen oder wir nennen das immer unsere Schwesterorganisation in Hamburg oder es gibt auch so eine Mitbauzentrale in München, die schon Erfahrungen damit haben, wie man Liegenschaften anders vergeben kann, nämlich per Konzeptverfahren. Das heißt, die Stadt schreibt eine Liegenschaft aus, und der Verkehrswert wird ermittelt und dann bekommt nicht derjenige ein Grundstück, was wer am meisten zahlt, sondern die Gruppe mit dem besten Konzept. Und das war ein wirklich wichtiger Meilenstein für Frankfurt. Es gab dann erste Ausschreibungen, Liegenschaft im Bahnhofsviertel. Mittlerweile sind da mehrere Liegenschaften, die so vergeben wurden. Und das ist eben das Thema, was jetzt auch in den Neubauquartieren kommen soll. Und da spielt der Baulandbeschluss, der vor 4 Jahren beschlossen wurde, eine ganz erhebliche Rolle. Das bedeutet, dass künftig, wenn neue Quartiere entwickelt werden, immer auch 30% sozialer Wohnungsbau entstehen muss, aber eben auch 15% der Flächen per Konzeptverfahren an gemeinwohlorientierte Akteure vergeben werden müssen. Und das ist für uns ein Riesenmeilenstein. Gleichzeitig hatten wir eben das Problem, dass die starke Preiserhöhung durch die Zinserhöhungen, die jetzt sind, oder ne, die Baukosten, die jetzt in den letzten 2 Jahren so hochgegangen sind, das relativiert sich gerade wieder, hören wir. Aber die Zinsen sind nach wie vor total hoch. Also während wir eigentlich jetzt loslegen könnten und die Gruppen jetzt nach Corona in den Startlöchern stehen oder auch im Bau sind, sind diese Kosten halt ein Riesenproblem geworden oder die gestiegenen Zinsen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da auch wieder Lösungen finden. Also dass jetzt eigentlich genau der richtige Zeitpunkt ist, Gruppen zu gründen und sich mit Bekannten darüber auf den Weg zu machen oder mit beim Netzwerk anzudocken und zu schauen, wer hat eine ähnliche Idee wie wir. Weil man muss auch ein bisschen Zeit mitbringen. Ja? Solche Projekte fallen nicht vom Himmel, sondern die brauchen Vorlaufzeit. Weil die Idee ist ja, dass man sich als zukünftige Nachbarschaft gründet und dann gemeinsam auf den Weg macht. Und das braucht seine Zeit. Also deswegen ist tatsächlich jetzt ein guter Zeitpunkt, mit dem Thema zu beginnen.
Vielleicht noch mal ganz kurz, nach welchen Kriterien könnten sich zum Beispiel Wohnprojekte dann vorstellen oder wird entschieden für eine bestimmte Liegenschaft?
Da gibt es so einen Kriterienkatalog im Vorfeld. Also hier in Frankfurt ist es auch, sagen wir mal, der Rahmen klar abgesteckt, dass erstmal wird gefragt, ist das überhaupt eine Gemeinschaft, also eine Gruppe? Ja, nicht, dass irgendein Investor sagt, ich bin eine Gruppe. Also das kann man ja dann checken, weil üblicherweise muss eine Gruppe dann auch nochmal vor dem Beirat, den es dann gibt, sich präsentieren. Also Gemeinschaft ist das eine. Dann, wie ist das Raumprogramm? Also man muss noch nicht fertige architektonische Pläne haben, aber hat das ganze Ding Gemeinschaftsräume, Gemeinschaftsflächen. Dann geht es um soziale Aspekte. Was für eine Form von Gemeinschaft? Was ist euch wichtig? Dann gibt es auch ökologische Aspekte, die gefragt werden können. Also macht ihr Carsharing oder wie ist die Regenwasserversickerung oder Solarenergie oder solche Sachen? Und dann geht es noch um diesen Bereich Rechtsform und Finanzierung. In Frankfurt ist die Spezialität und mittlerweile in vielen anderen Städten auch, wenn man so ein gemeinschaftliches Wohnprojekt gründen will, muss man eine Rechtsform suchen, die Gemeinwohlorientierung sichert. Also wenn ich sage, wir 5 Leute tun uns zusammen und wollen gemeinsam Eigentumswohnungen gründen, hat es beim Konzeptverfahren keine Chance. Weil ich kann ja dann hinterher meine Wohnung höchstbietend vermarkten. Ja? Und das ist ja nicht die Idee, sondern wir wollen ja dauerhaft bezahlbaren Wohnraum schaffen. Also bauen ist nach wie vor nicht billig, aber über die Zeit. Ja, bedeutet es nach 10, 15 Jahren, wenn wir nicht permanent Mieterhöhungen oder ne, Rendite wird abgezogen, Wenn wir also eine gemeinwohlorientierte Rechtsform haben, wie Mietshäuser-Syndikat oder eine Genossenschaft oder unter dem Dach einer Stiftung oder jetzt eine Stiftung hier bei der Infobörse, die wollen ein Haus bauen und an eine Mietgemeinschaft vermieten. Das sind also Möglichkeiten, wie man sicherstellen kann, dass es dauerhaft bezahlbarer Wohnraum ist, auch wenn es kein sozial geförderter Wohnraum ist. Aber es schließt sich nicht aus. Also es gibt in den Projekten auch geförderten Wohnraum. Und das sind die Kriterien, nach denen ausgewählt wird. In aller Regel hat so ein Beirat, also im ländlichen Raum würde so ein Konzeptverfahren nochmal viel schlichter sein, viel einfacher, weil da in aller Regel Wettbewerb nicht so stark ist wie in der Stadt. Aber auch im ländlichen Raum, da wir arbeiten gerade an einer Broschüre, dass auch kleinere Gemeinden das machen können. Also diese Kriterien muss so ein Beirat sich vorher überlegen. Das muss auch bekannt gemacht werden und dann können die Gruppen schauen, ja, was ist unser Schwerpunkt, wo können wir punkten, was ist uns wichtig, damit das dann thematisiert werden kann und dann eine gute Entscheidung getroffen werden kann.
Und wie ist es dann letztendlich in der Beratungsstelle? Tut ihr dann diese Projekte dann jetzt landesweit in dem Falle beraten und welche Art von Beratung oder welche Art von Problematiken kommen auf euch zu?
Also als Landesberatungsstelle können wir jetzt Projekte nicht in ihrem Prozess begleiten, also wir haben ja immer das Ziel, auch Leute eben für so ein Stück weit zu empowern, eben diese Projekte dann selbstständig, selbstorganisiert umzusetzen. Wir sind aber natürlich da für Fragen und da kommen wirklich alle möglichen Fragen an uns heran. Also welche Förderungen gibt es? Kennt ihr irgendwie Fachleute, die da oder da Expertinnen sind? Also da ist wirklich eine ganz, ganz große Bandbreite an Fragen und da versuchen wir einfach immer weiter zu verweisen und zu unterstützen. Wir geben aber auch Erstberatung für Gruppen, die jetzt wirklich zum ersten Mal irgendwie bei uns aufschlagen oder schon ein Stück weit gegangen sind und dann sagen, so, jetzt bräuchten wir nochmal irgendwie so einen Impuls, damit wir irgendwie wirklich jetzt loslegen, dann machen wir Erstberatungen. Aber im Großen und Ganzen ist es vor allem so eine Impulsberatung, die wir reingeben. Es kommen aber wirklich ganz viele Anfragen. Also es rufen ImmobilienbesitzerInnen an, die sagen, sie wollen irgendwie ihre Immobilie verkaufen, gerne aber irgendwie in gemeinwohlorientierte oder gute Hände geben, dass da was Schönes passiert. Wie finde ich denn überhaupt eine Gruppe dafür, die so ein Haus übernimmt beispielsweise? Es sind eben Leute, die da auf Projektsuche sind. Es sind Gruppen, die gemeinschaftlich wohnen wollen, die aber sagen, wir wissen noch gar nicht, in welche Rechtsform das klappen könnte. Gruppen, die Liegenschaften suchen. Und dann sind es viele MultiplikatorInnen auch oder Mitarbeiterinnen von städtischen Verwaltungen beispielsweise, die eben sagen, wir merken, da ist ein Interesse, da ist ein Bedarf. Wie fangen wir denn eigentlich an? Wie fangen wir denn jetzt einen Prozess an, dass wir als Landkreis, als Kommune dieses Thema setzen können? Und auch dort sind wir dann als Landesberatungsstelle, einerseits beraten wir in den Prozess dann oder kommen aber auch als Impulsgeberin mal zu einer Auftaktveranstaltung für so einen Prozess hinzu. Und wir versuchen natürlich, Wissen zu sammeln und dieses dann auf unserer Webseite und über unsere Newsletter bereitzustellen, damit eben, ja, verschiedene Akteure, die es eben braucht, damit solche Projekte dann wirklich vor Ort funktionieren können, da auch ja, sich vernetzen können, Wissen finden, den Erfahrungsaustausch, den wir fördern. Beispielsweise hatten wir letztes Jahr eine Fachtagung, wo wir eben auch realisierte Projekte mal an den Tisch gebracht haben und gesagt haben, okay, das ist ja eigentlich da, wo gemeinschaftliches Wohnen dann stattfindet. Wir fokussieren ganz oft auf diese Phase des Aufbaus und wie gelingt es, aber eigentlich fängt gemeinschaftliches Wohnen dann ja mit dem Einzug an. Was passiert dann? Und da stellen sich auch ganz spannende Fragen. Wie organisieren wir denn eigentlich so ein solidarisches Mietmodell, das wir vorher uns überlegt haben? Oder ne, wie gehen wir eigentlich um, wenn wir ein Projekt mit Wohnen im Alter sind, wo es Todesfälle gibt? Was passiert, wenn Menschen in Gemeinschaft, also wie geht Abschied nehmen von solchen Projekten? Also es sind ganz, ganz vielfältige Fragestellungen und zu all diesen versuchen wir eben abzudecken, je nachdem, wo auch Bedarfe liegen. Ja.
Mhm. Frau Kasper hat gerade jetzt so urban, Stadt und Land ein bisschen unterschieden. Vielleicht frage ich jetzt noch mal ein bisschen, was ist der Unterschied vielleicht so feiner zwischen Stadt und Land?
Ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, diese Differenzierung so stark zu ziehen. Also es gibt dann ganz unterschiedliche Raumqualitäten und ja, Bedarfe vor Ort, die sind nicht gleich. Und was ist ein ländlicher Lebensstil heute, was ist ein städtischer Lebensstil? Das ist ja auch alles nicht mehr so klar voneinander trennbar. Das heißt, man muss eigentlich einfach vor Ort gucken, was ist denn vor Ort los, was sind die Bedarfe? Wir freuen uns immer, es gibt einige Kommunen, die anfangen auch Umfragen zu erstellen, beispielsweise im Kontext Wohnen im Alter und einfach auch mal gucken, wirklich Leute fragen, wie stellt ihr euch denn euer Wohnen im Alter eigentlich vor? Welche Bedarfe sind denn tatsächlich da? Und dann einfach mal zu gucken, was ist denn dort? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Baustein, erstmal auch zu analysieren, was ist denn vor Ort tatsächlich unser Thema und was ist dann auch quasi die Nachfrage, das Interesse. Oft ist, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl bei, ich sag mal, ein bisschen schwierigeren Liegenschaften vielleicht auch, oh, da gibt es ja gar niemanden, der das wieder entwickeln möchte oder übernehmen möchte und da aber auch mal zu gucken, okay, aber was passiert denn, wenn wir tatsächlich auch auf die Zivilgesellschaft zugehen und mal so einen Prozess starten und vielleicht entstehen da eben doch Ideen, was mit solchen Ankerorten in Dörfern beispielsweise, was da entstehen kann. Und das ist so ein Stück weit, braucht es dazu Mut, glaube ich, also Mut, da ein bisschen neue Wege auch auszuprobieren, vielleicht auch andere Zeitrahmen zu setzen für solche Prozesse, die eben einfach ein bisschen länger brauchen, wenn man verschiedene Akteure einbindet. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Experimentier- und Lernfeld aktuell. Und wir freuen uns, dass wir da immer so wieder stückchenweise eben mit dabei sein können und selbst eben auch ganz viel lernen dabei, wie wir solche Entwicklungen unterstützen können.
Vielleicht den Gedanken, was uns auf Landesebene jetzt positiv überrascht hat. Hier in Frankfurt ist eine Gruppe, die für gemeinschaftliches Wohnen sich dafür besonders interessiert. Einerseits Haushalte mit Kindern, aber andererseits auch Ältere. Also die Gruppe, wo man sagen kann, naja, die Berufstätigkeit geht jetzt langsam zu Ende. Und hier in Frankfurt ist eine sehr starke Gruppe Frauen ab 60, sagen wir mal, die sehr bewusst sich darüber Gedanken machen, wie sie im Alter wohnen wollen. Also nicht einsam in irgendeiner inzwischen zu großen Wohnung, sondern ich brauche eigentlich im Alter eine sichere Genossenschaftswohnung mit tollen Nachbarn. Und das hat uns positiv überrascht, dass es im ländlichen Raum sehr ähnlich ist. Also wenn wir Infoveranstaltungen machen, dass ein sehr großer Zulauf ist an selbstbewussten, selbstständigen Frauen, so 60 plus, die sagen, ich habe in meinem Leben irgendwie alles jetzt schon ausprobiert, also die viel selbstbewusster sind als noch die Müttergeneration und sagen, ich möchte den dritten Lebensabschnitt jetzt aktiv gestalten, selbstwirksam sein. Es war mal okay, in so einem Einfamilienhaus zu sein, aber im Alter diese Immobilie versorgen und pflegen zu müssen, unter Umständen auch als Single, ist echt eine Herausforderung. Und deswegen im ländlichen Raum sehen wir sehr, sehr viel Potenzial, dass eigentlich in jeder kleineren Stadt, in jedem Dorf, im Zentrum so ein Projekt errichtet werden muss für die, die großes Interesse haben, stärker in Nachbarschaft, barrierearm, gut versorgt, mit einem Gemeinschaftsraum, mit einer Gästewohnung im Haus, Waschsalon, was auch immer da so an Möglichkeiten besteht. Das, also diese Leitbilder, die wir auch immer sagen, im schönsten Raum im Haus wohnt die Gemeinschaft und Luxus liegt im Teilen. Da sehen wir ein riesiges Potenzial und auch eine Veränderung in der Gesellschaft. Und das knüpft dann eben an. Deswegen ist es klug, wenn Städte so kleine Befragungen machen. Wo ist denn der Bedarf? Wie wollt ihr morgen wohnen? Also keiner von uns will in ein Pflegeheim. Ne? Also keiner von uns sagt, ah ja, ich warte hier, bis ich Füße voran vorausgetragen werde. Also mag es geben, da sagen wir auch, okay, ist so. Aber die Zahl derer, die sagen, ich möchte diesen Lebensabschnitt wirklich noch aktiv gestalten, die nimmt deutlich zu, auch im ländlichen Raum. Und Städte und Gemeinden sind gut beraten, sich darauf gut vorzubereiten und da Varianten bereitzustellen.
Und auch so eine Diversifizierung von Wohnmöglichkeiten in ländlichen Räumen. Also dass auch die Mietwohnungsmärkte ja sehr klein sind, obwohl es durchaus Interesse auch gibt eben an Mietwohnungen. Also auch das, glaube ich, ist eine ganz interessante Fragestellung. Also ist dann gerade dieser ganze Diskurs und gibt es jetzt hier wieder viele Leute, die aufs Land wollen, aber wollen dann wirklich dann alle auch Immobilien kaufen? Und das finde ich ja auch so spannend, weil solche Projekte dann ja auch Möglichkeiten für so eine Diversifizierung von Wohnungsmarkt geben, indem sie eben dann vielleicht auch Mietmöglichkeiten beispielsweise geben, die oft dann eben auch knapp sind.
Sehr spannend, muss ich jetzt sagen, im Gespräch. Vielleicht noch eine letzte Frage, und zwar, was würden Sie denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, wenn sie sich überlegen, Gemeinschaft wieder als Lebensgefühl oder als Wohngefühl zu nehmen?
Ja, also das allererste ist, sich selbst zu fragen, wie man in der nächsten Zeit so wohnen will. Ja, also es gibt Leute, die wohnen in ihrem Reihenhaus und sind da happy und dann ist es gut. Wir haben bei uns auf der Website so eine Art Fragebogen zur Selbsteinschätzung. Das ist jetzt nicht so wie so ein Brigitte-Test, wo rauskommt, bin ich geeignet, ja, nein, vielleicht, sondern dass man diese Fragen mal anschaut und sagt, was ist da mein persönliches Gefühl für? Und es gibt so eine Anleitung, sich darüber Gedanken zu machen, kommt für mich so ein gemeinschaftliches Wohnprojekt in Frage? Und das ist so der erste Punkt auch, zu schauen, was ist für mich absolut wichtig. Also es gibt Projekte, da ist zum Beispiel Wohnen mit Kindern komplett im Vordergrund. Das wird ein sehr lebendiges Haus. Da muss man sich fragen, ist das für mich toll? Ja, mag ich das? Oder es gibt kleine Projekte. Also der Vorteil von kleinen Projekten ist, man kennt sich gut. Der Nachteil von kleinen Projekten ist, man kennt sich gut. Das heißt, auch da muss man schauen, also wie dicht oder nah möchte ich mit den anderen Menschen leben? Oder wie ist es denkbar, vielleicht in einer größeren Gemeinschaft, wo man auch mal 2 Monate sich zurückziehen kann, weil irgendwas, ne, ich möchte mich auch mal, möchte auch mal für mich sein. Und diese Varianten für sich selber zu prüfen, wo bin ich absolut klar mit meiner Meinung, wo gibt es aber auch viel Kompromissbereitschaft. Das ist so der erste Schritt. Und ich denke, das ist egal, ob in der Stadt oder am Land, sich darüber klar zu werden, in welche Richtung man geht. Und dann kann man die Angebote der Landesberatungsstelle oder des Netzwerks nutzen, sich auf den Weg zu machen, Gruppe zu gründen, andere Leute zu finden, die ähnlich ticken. Aber solche Vernetzungstreffen machen wir ja.
Frühzeitig anfangen, sich umzuschauen, was es gibt. Manchmal dauert es einfach auch ein bisschen, bis man herausgefunden hat, was für einen selbst die geeignete Form ist, wo es sein soll, wie es sein soll. Und dann mit ein bisschen Durchhaltevermögen und Geduld daran gehen und diesen Weg einfach auch als einen Lernprozess begreifen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, vielen lieben Dank den Damen hier von der Landesberatungsstelle und vom Netzwerk Frankfurt für gemeinschaftliches Wohnen. Ja, vielen Dank für die tollen Informationen. Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch was damit anfangen können. Vielen Dank.
Dankeschön.
Dankeschön.
Ja, das war's jetzt hier beim Politopia-Magazin. Alle Sendungen oder auch diese Sendung, die Sie jetzt gerade hören, könnt ihr auf der Webseite politopiamagazin.de nachhören. Ich sage erstmal bis zur nächsten Woche, Mittwoch, 16 bis 17 Uhr für euch. Am Mikrofon Dada. Ciao, bis zur nächsten Woche.